Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören Tunek di Schlagzeilen. Der Präsident kündigt die Anweisungen im Zusammenhang mit dem nationalen Strategieprogramm unter Covid-19 an. Präsident Joko Widodo bat um die Priorität bei der Umsetzung des nationalen Strategieprojekts. China bereitet eine militärische Option zur Verhinderung des unabhängigen Taiwan vor. Die Covid-19-Pandemie ist für Indonesien ein Impuls zum Aufbau von Lieferketten. PUPR-Minister sagte, dass 5 Super-Touristenziele die Priorität der Regierung bleiben. Minister Airlangga zufolge werden die nationalen strategischen Projekte 19 Millionen Arbeitsplätze eröffnen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo erinnerte die Minister und Mitarbeiter daran, die nationalen strategischen Agenden kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Inmitten der Situation der Covid-19-Pandemie erklärte Präsident Joko Widodo, dass die nationale strategische Agenda für das Leben der Menschen wichtig sei. Dies teilte Präsident Joko Widodo am Freitag, dem 29. Mai im Merdeka Palace in Jakarta, bei der begrenzten Kabinettssitzung per Videokonferenz über die Bewertung des nationalen Strategieprogramms zur Wiederherstellung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 mit. Der Präsident erwähnte, dass die nationale strategische Agenda nicht nur den Wirtschaftsbereich betrifft, sondern auch die grundlegenden Dinge für die Menschen, wie Bildung, Verbesserung der Qualität der Menschen, Ressourcen und des Gesundheitssektors.
Misalnya di bidang kesehatan, kita memiliki agenda besar.
Im Gesundheitsbereich hat die Regierung beispielsweise eine große Agenda, nämlich die Reduzierung von Stunts, die Beseitigung von Tuberkulose, Malaria, Dengue-Fieber, HIV-AIDS und auch die Bewegung für ein gesundes Leben, an der die Regierung kontinuierlich arbeiten muss. Dies bedeutet, dass sich die Regierung auf den Umgang mit und die Kontrolle von Covid-19 konzentrieren muss. Aber die strategische Agenda, die einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen hat, darf nie vergessen werden. Darüber hinaus forderte Präsident Joko Widodo das derzeit laufende nationale Strategieprogramm auf, sich auf die Beschleunigung von Programmen zu konzentrieren, die sich direkt auf die Stärkung der Volkswirtschaft und die Erholung der Volkswirtschaft auswirken. Dazu gehören die Landzertifizierungsprogramme für die Bevölkerung, die Legalisierung von Transmigrationland, die Agrarreformen, soziale Forstwirtschaft und die Verjüngung von Plantagen, die dem Volk gehören. Presiden Joko Widodo forderte seine Mitarbeiter auf der Umsetzung des nationalen Strategieprojekts, das sich direkt auf die Volkswirtschaft und die Erholung der Volkswirtschaft auswirkt, Vorrang einzuräumen. Er sagte dies in der Einleitung zu dem begrenzten Treffen der Evaluierung des nationalen strategischen Projekts zur Wiederherstellung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19, das am Freitag, dem 29. Mai, auf einer Videokonferenz im Merdeka Palace in Jakarta stattfand. Dem Präsidenten zufolge forderte er in Bezug auf das derzeit laufende nationale strategische Projekt die Priorisierung der Beschleunigung der Umsetzung des nationalen strategischen Projekts, das direkte Auswirkungen auf die Volkswirtschaft hat und sich direkt auf die nationale wirtschaftliche Erholung auswirkt. Er wies auf mehrere nationale strategische Projekte hin, die für die Verteilung und Stärkung der Volkswirtschaft von großer Bedeutung sind, wie zum Beispiel die Landzertifizierungsprogramme für die Bevölkerung, die Legalisierung von Transmigrationsland, die Agrarreform, soziale Forstwirtschaft und Verjüngung von Kleinbauernplantagen. Der Präsident möchte sicherstellen, dass diese vorrangigen Programme fortgesetzt werden, aber weiterhin strengen Gesundheitsprotokollen folgen. Die Regierung der Volksrepublik China bereitet militärische Optionen vor, um Taiwan vor Unabhängigkeit oder Sezession zu bewahren. Das war die jüngste Bedrohung, die Peking gegen Taipei ausübte. Der Leiter der chinesischen gemeinsamen Personalabteilung, Li Chucheng, sagte am Freitag, dem 29. Mai, zum 15. Jahrestag des Antitrennungsgesetzes, wenn die Möglichkeit einer friedlichen Wiedervereinigung verloren geht, werden die Streitkräfte des Volkes mit dem ganzen Land, einschließlich des taiwanesischen Volkes, alle notwendigen Schritte unternehmen, um jede Verschwörung oder separatistische Aktion explizit zu zerstören. Er deutete an, dass ein militärischer Einsatz nie ausgeschlossen werden könne. China versprach nie, die Anwendung von Gewalt aufzugeben und sich die Option zu vorbehalten, alle erforderlichen Maßnahmen zur Stabilisierung und Kontrolle der Lage in der Taiwanstraße zu ergreifen. Der Minister für staatseigene Betriebe BUMN Eric Thohir erklärte, dass die Covid-19-Pandemie ein Impuls für den Aufbau einer gesunden Lieferkette sein kann, damit Indonesien unabhängig sein kann. Minister Eric sagte in einer Online-Diskussion in Jakarta am Freitag, dem 29. Mai, dass die Geopolitik immer einen freien Markt gefordert habe, aber die Realität ist jetzt Protektionismus. Ihm zufolge habe Indonesien jetzt die Möglichkeit, unabhängig zu sein und eine gesunde Lieferkette aufzubauen. Er sagte, dass alle Länder derzeit dazu neigen, protektionistische Maßnahmen umzusetzen. Das heißt, sie priorisieren die Interessen ihrer eigenen Länder, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Ihm zufolge muss der Protektionismus auch nicht gegen den Import sein, wenn man bedenkt, dass einige industrielle Rohstoffe durch Importe gewonnen werden. Wenn der Import jedoch fortgesetzt wird, ist dies ebenfalls falsch. Die indonesische Regierung arbeitet weiter daran, die Ernährungssicherheit, die Energie und die Gesundheit aufzubauen, damit Indonesien nicht nur ein Markt für andere Länder werde, fügte Minister Eric hinzu. Der Minister für öffentliche Arbeiten und öffentlichen Wohnungsbau PUPR Basuki Hadi Mulyono sagte, dass 5 Supertouristenziele, nämlich der Toba See, der Tempel Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo und Likupang, weiterhin als das von der Regierung priorisierte nationale strategische Projekt 2020 aufgenommen wurden. Basuki erklärte am Freitag, dem 29. Mai in Jakarta vor der Presse, dass der Punkt im Ministerium für öffentliche Arbeit und Wohnungsbau PUPR war, dass trotz der Einsparung von 44 Billionen Rupiah von der DIPA-Budget-Zuführungsliste für 120 Billionen Rupiah im Jahr 2020, keine Bauprojekte abgesagt wurden. Die Bauprojekte im Wert von 44 Billionen Rupiah, die verschoben werden, werden im Jahr 2021 eine Priorität sein, deren Budget von der Finanzministerin zugeteilt wurde. Dies teilte Minister Basuki nach der Teilnahme an einem Grenztreffen mit dem Thema Bewertung von strategische Nationalprojekte zur Wiederherstellung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19, direkt unter der Leitung von Präsident Joko Widodo durch Videokonferenzen der Pressemit. Minister Basuki erklärte weiter, dass im Jahr 2020 ein Budget von 6,4 Billionen Rupiah für 5 Touristenziele bereitgestellt wurde und dies nicht in den Einsparungen enthalten war. Da dies eine Priorität in der Hoffnung war, dass dies nach der Pandemie das am schnellsten zu erholenden sein würde. Der Koordinierungsminister für Wirtschaft, Airlangga Hartarto, teilte am Freitag, dem 29. Mai in Jakarta der Presse mit, dass aufgrund der abgeleiteten Umsetzung des nationalen strategischen Projekts PSN rund 19 Millionen neue Arbeitsplätze verfügbar sein könnten. Minister Airlangga sagte weiter, aus den vom Ministerium für öffentliche Arbeit und Wohnungsbau PUPR erhaltenen Daten geht hervor, dass das Projekt von jeder 1 Billion Rupiah direkt oder indirekt 14.000 Arbeitnehmer beschäftigen könnte. Die Regierung strebt an, dass das nationale strategische Projekt jährlich 4 Millionen Arbeitnehmer aufnehmen kann. In den 5 Jahren kann dieses Projekt 19 Millionen Arbeiter aufnehmen. Dies teilte Minister Airlangga Hartarto mit, nachdem an einem begrenzten Treffen mit dem Thema Bewertung von PSN zur Wiederherstellung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 teilgenommen hatte, das direkt von Präsident Joko Widodo durch eine Videokonferenz geleitet wurde. Den neuesten Daten des Koordinierungsministeriums für Wirtschaft zufolge wurden Ende 2019 mindestens 88 der 223 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 4.183 Billionen Rupiah abgeschlossen. Darüber hinaus gibt es 89 Projekte, die als neue nationale strategische Projekte im Jahr 2020 mit insgesamt 1.422 Billionen Rupiah empfohlen werden. Laut Airlangga forderte Präsiden Joko Widodo das Projekt auf, die Deviseneinsparungen aufzuwerten, die Exporte zu generieren und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.300,43 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.580 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.127 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 29 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren, wie folgt. Die erste Information kommt aus Gianyar, Bali. Der Bezirksleiter von Gianyar, Imade Mahayastra, leitete am vergangenen Donnerstag direkt den symbolischen Abriss des alten Gebäudes des öffentlichen Marktes von Gianyar, um das Programm zur Wiederbelebung des Marktes zu starten. Ihm zufolge ist der öffentliche Markt von Gianyar der Stolz von Gianyar und Bali, der fast 2000 Händler unterstützt. Das neue öffentliche Marktgebäude von Gianyar verwendet moderne Designs und Konzepte mit umfassenderen, unterstützenden Einrichtungen. Es gibt Rolltreppen, Lastenaufzüge, kulinarische Zentren, Laktationsräume, Bankräume, Parkkeller, Badezimmer und andere unterstützende Einrichtungen. Obwohl es mit einem modernen Konzept entworfen wurde, bleiben die Merkmale und Vorteile eines traditionellen Marktes erhalten, nämlich die Verhandlungsinteraktion zwischen Verkäufern und Käufern. Der öffentliche Markt von Gianyar wird voraussichtlich zu einer Ikone der Stadt Gianyar, deren Qualität und Einzigartigkeit dem modernen Markt nicht unterlegen ist und die ein Touristenziel darstellt. Die nächste Information kommt aus Mojokerto, Ostjava. In mehreren Dörfern im Bezirk Mojokerto wurden widerstandsfähige Dörfer gebildet, um die neue normale Ära nach dem Ausbruch des Coronavirus oder des Covid-19-Ausbruchs umzusetzen. Der Bezirksleiter von Mojokerto, Pungkasiadi, am Rande der Einweihung des Dorfes Balong Mojo im Distrikt Puri als widerstandsfähiges Dorf im Bezirk Mojokerto erklärte, dass dies das Brechen der Covid-19-Übertragungskette mit Disziplin bei der Umsetzung von Gesundheitsprotokollen beschleunigen sollte. Er sagte, das fragliche Gesundheitsprotokoll beinhaltete fleißiges Händewaschen mit Seife und fließendem Wasser, das Tragen von Masken, das Vermeiden von Menschenmassen, das ständige Halten von physischem Abstand und das Ausführen von Aktivitäten zu Hause. Er sagte, das belastbare Dorf Covid-19 sei unabhängig von und für das Dorf selbst gegründet worden. Die letzte Information kommt aus Yogyakarta. Die Bewohner des Wirogunan-Viertels in Yogyakarta eröffneten eine selbsttragende öffentliche Kühe, um den Nahrungsmittelbedarf von Internatsschülern in der Region zu decken, die aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht nach Hause zurückkehren könnten. Der Leiter der Nachbarschaft, Yogi Prasetyo in Yogyakarta, sagte am vergangenen Donnerstag, dass diese Aktivität seit mehr als 18 Tagen andauere und bis zum 30. Juni durchgeführt werden soll. Die öffentliche Kühe wurde auf Initiative der vorbereitenden Anwohner eröffnet. Täglich etwa 100 Reisschachten mit Beilagen und Gemüse, das Anfangskapital einer öffentlichen Kühe stammt von Nichtregierungsorganisationen. Liebe Zuhörer, das war Interessantes aus der Heimat. Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 27. April regneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Am 27. April 1960 erreichte Togo seine Unabhängigkeit. Togo ist ein Land an der Westküste Afrikas. Togo wurde im 15. Jahrhundert von den Portugiesen kolonialisiert und von dem 17. bis zum 18. Jahrhundert wurde Togo zum Zentrum des Sklavenhandels. Daher wurde dieses Gebiet als Sklavenküste bezeichnet. Im 18. Jahrhundert, 58, kolonisierten die Deutschen Togo. Als der Erste Weltkrieg im 1914 ausbrach, war Togo in zwei Hälften geteilt. Der Osten wurde von Frankreich beherrscht und der Westen wurde von den Briten erobert. Am 27. April 1960 proklamierte Togo, das von Frankreich kontrollierte, seine Unabhängigkeit unter dem Namen der Republik Togo. Am 26. April wird es der Justizvollzugstag gefeiert. Der 27. April ist einer der historischen Tage für Elemente des strafrecht system in Indonesia. Den zudem zum Zeitpunkt wurde es die Konzeption der Gefangenenbildung basierend auf dem Strafvollzug als Verwirklichung der Korrekturideen, die Professor Saharjo im 1963 geprägt hat, genehmigt. Darüber hinaus wurde die Umsetzung des Strafvollzugs zunehmend durch das Gesetz Nummer 12 von 1995 über Korrekturen festgelegt. Mit dem Bestehen dieses Korrekturgesetzes werden die Bemühungen um die Verwirklichung der Vision eines auf Pancasila basierenden Strafvollzuges entschlossener. Am 26. April 1978 getötete der Präsident von Afghanistan. Der afghanische Präsident Sardar Mohammed Daud wurde am 26. April 1978 bei einem von pro-kommunistischen Rebellen aufgeführten Putsch gestürzt und getötet. Mit dieser Aktion begann der politische Umbruch in Afghanistan, der in weniger als zwei Jahren zum Eingreifen der Sowjets führte. Daud führte Afghanistan seit 1973 an, auch durch den Sturz der vorherigen Regierung. Seine Beziehungen zur Sowjetunion hat sie verschlechtert, seit er antikommunistisch war. Die Ermordung eines prominenten Führer der Kommunistischen Partei Afghanistan Anfang April 1978 wurde zum Hintergrund des Sturzes von Daud. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Sie noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, das Programm Unser Indonesien hat heute das Thema Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft hat Erleichterungen für lokale Spielentwickler bei Glora 2020 angekündigt. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft hat in Zusammenarbeit mit dem Indonesischen Spielerverband AGI ein Programm zur Erstellung lokaler Spieler mit indonesischen Kreationen abgekürzt Glora 2020 entwickelt. Dieses Programm bietet den lokalen Spielentwicklern die Möglichkeit an, Spielen oder Landspiele zu erstellen. Joshua Simanjuntak, ausführender Stellvertreter für digitale Wirtschaft und kreative Produkte im Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft, lud am Mittwoch den 27. Mai die Entwickler bei der virtuellen Einweihung von Glora 2020 in Jakarta ein. Ihre Ideen dazu zu äußern. Joshua Simanjuntak sagte, wolle den lokalen Spielentwicklern eine Herausforderung und einen Anreiz bieten, ihre Fantasie zu verwirklichen. Werde auch die Moderation vollständig bereitstellen, damit die Spiele realisiert und von einer breiten Gemeinschaft genossen werden. Laut Joshua gehören Spiele zu Medien, die nicht nur Mittel zur Unterhaltung, sondern auch zur Information und Bildung beitragen. Aus diesem Grund verlangt er für das Jahr 2020, dass vorgeschlagene Spiele mit der Bildung über Covid-19 in Verbindung gebracht werden könnten, wie zum Beispiel Abstand halten, eine in Indonesien hergestellte Maske zu tragen, sowie eine neue Normalität nach offiziellen Ratschlägen des Gesundheitsministeriums aufzunehmen. Die Hoffnung ist, dass das Gesellschaft nicht nur eine Unterhaltung bekommt, sondern auch auf unterhaltsame Weise ausgebildet wird. Interessierte lokale Spielentwickler können ihre Spielideen in Form von Flugzeugdokumenten, Videopitches und Anweisungsschreiben einreichen, die bis zum 4. Juni 2020 gesendet werden müssen. Saifullah Agam, Direktor für Kreativfilme, Fernsehproduktionen und Animationindustrie des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft, sagte, dass durch diese Aktivität die indonesischen Spielentwickler weiter dazu angeregt werden sollen, beste Werke zu produzieren. Sie sollen nicht nur die Versorgung abdecken, sondern auch lokal hergestellte Spiele zur Priorität der Anforderungen der Gesellschaft machen. Laut Saifullah ist die Spielindustrie so groß, dass die Regierung die Möglichkeit habe, auch kreativitätsbasierte Waren zu maximieren. Das war unser Indonesien.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya dia menatap langkahmu meninggalkan kita. Oh, oh, oh. Walau berarti hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/german. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia. Wir treffen uns wieder zum Programm Wunderbares Indonesien. Wir wollen sagen, Eid Mubarak allen Muslimen auf der Welt. In Bezug auf den Eid al-Fitri-Tag laden wir Sie nach Lubuk Jambi in die Provinz Riau ein, die Tradition Baganduang kennenzulernen. Liebe Zuhörer, das Dorf Lubuk Jambi im Unterbezirk Kuatan Singgigi, der ungefähr 21 Kilometer vom Zentrum des Kuatan Singgigi Bezirks aus entfernt ist, ist eine zentrale Regionalregierung im Distrikt Kuatan Mudik. Dieser Ort besitzt ein Kulturerbe, das häufig bei der Begrüßung des Eid al-Fitri-Tages durchgeführt wird, nämlich di Tradition des Baganduang Butas. Liebe Hörerfreunde, di Tradition Baganduang is eine Tradition bei der man Butte schmuck und zwei bis drei Butte mit Bambusen verbindet und am Kuantanfluss andockt. Die Tradition des Baganduang Butes wird normalerweise am Abend vor dem Eidelfitri-Tag bis zu dem Eidgebet am nächsten Morgen veranstaltet. Die Umgebung des Kuantanflusses sieht dann sehr schön aus, da es viele bunte verzierende Butte am Rande des Flusses gibt. Die Gesellschaft kämpft die Butte zu schmücken. Viele Verzierungen sind auf den Seitenteilen des Buttes geklebt. Es gibt viele Ziersymbole, die man nicht vergessen darf, wie zum Beispiel das Regenschirmsymbol als Schutz, das Büffelhorn bedeutet Gesellschaften leben aus Landwirtschaft, eine Moscheekuppel symbolisiert den Islam, sowie Mond und Sterne symbolisieren den Koran in der Moschee. Liebe Hörerinnen und Hörer, laut geschichtlichen Forschungen wurde die Tradition des Segelns mit dem Baganduang Boot seit der früheren Königreichszeit ausgeübt. Das Boot wurde normalerweise vom König als Transportmittel verwendet, um den Fluss Sangyang im Dorf Lubuk Jambi zu überqueren. Im Laufe der Zeit wurde das Boot als ein Teil der Zeremonie des Heiratsantrages verwendet. Der junge Mann sowie seine Familie kommen zu der zukünftigen Braut, indem sie viele Arten von geschmückten Brautgeben mit schönen Verzierungen mitbringen. Mit dem Ziel, der Traumfrau einen Heiratsantrag zu machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Tradition Baganduang hat viele Veränderungen durchgemacht. Nun ist diese Aktivität zu einem großen Festival des Wettbewerbs Butte zu verzieren, das Perahu Baganduang Festival geworden. Bei dem Wettbewerb des Verzierens kommen viele Teilnehmer aus vielen Dörfern, die in diesem Bezirk liegen, an. Sie beteiligen sich an diesem Kampf, der von Juries, die aus besonderen Personen im Lubuk Jambi-Dorf bestehen, bewertet wird. Das schönste und vollste Boot wird zum Gewinner bei dem Baganduang Festival. Interessant, oder? Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Thema Die Baganduang Tradition aus Lubuk Jambi. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Senyummu di hatiku masih kurasa.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Listener Voice of Indonesia, welcome back to Miscellany. Today we will discuss the Bandung Institute of Technology is preparing for the Eco Campus. Stay tuned with us, Voice of Indonesia, from Indonesia to the world. Eco Campus is one of the programs of the tertiary institutions to create a campus that is environmentally friendly, green and sustainable, as well as an education for students on how to properly manage the environment. To realize this, one of the state universities in Bandung City, Bandung Institute of Technology or ITB, plans to create a sustainable eco campus. Furthermore, the ITB Environmental Engineering Alumni Association or IATL held a discussion related to strategies in realizing ITB as an eco campus on Friday, May 15th through Zoom. The discussion was led by alumni as well as lecturer from the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Dr. Herto Dwi Arisjadi. ITB Vice Chancellor for Finance, Planning and Development, Muhammad Abduh, PhD, in his remarks said that this Eco Campus program was not only in the interest of improving ITB rankings, but also a necessity in the future. The initial idea of ITB's Eco Campus itself was designed a long time ago. According to Dida Gardera, ITB alumni as well as the ITB Eco Campus team said that this idea began when looking at waste management at ITB that was already good but needed to be further improved. In its journey, ITB's Eco Campus team learned from various universities, both domestically and internationally. From the results of the study, ITB's Eco Campus team has at least a guideline and benchmark on how planning and index must be met in the Eco Campus criteria. All participants agreed to underline that the campus must give an example to the academic community how to manage a sustainable environment in a bid to achieve Sustainability Development Goals or SDGs. ITB alumni, especially from IATL, ITB support, and take part in realizing ITB as a sustainable eco campus. This support is in the form of concept planning to financial support. Through this discussion, it is expected to be a step for ITB in developing a sustainable eco campus program. It was Miscellany for today. See you next time.
kau tak ada di sisiku. Walau apapun yang menghalangi, sayangku takkan pernah berubah. Hanya kamu di hatiku selamanya. Aku sangat mencintaimu, ku kan setia untukmu, selalu menjagamu. Oh, 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 oh. Aku sangat menyayangimu sepenuh hati. Sakit hatimu kan ku obati, sedih dan senangku bersamamu. Setiap langkahku mencintaimu. Walau apapun yang menghalangi, sayangku takkan pernah berubah. Hanya kamu di hatiku selamanya. Aku sangat mencintaimu, ku kan setia untukmu, selalu menjaga. Sangat menyayangimu sepenuh hati untukmu sampai seumur hidupku. Ah, yo, come
on. Sie sind bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia, from Indonesia to the world. Welcome back to Music Corner. In today's edition, we'll present a keroncong song entitled Mawar Sekuntum. This keroncong song was composed by Sapari. The song describes about someone who feels longing. Her feeling comes at a beautiful sunset. The feeling on happiness has been waited for a long time. The song has been sung by several talented singers, including Ratna Listy. Well, listener, here is Ratna Listy with keroncong song entitled Mawar Sekuntum.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.